Freunde, wir haben echt mit vielem gerechnet, nur leider nicht damit, dass Jimmy Butler, Andrew Wiggins und Karl-Anthony Towns bei seiner Rückkehr ins Training direkt offen als soft bezeichnen, dass der GM Scott Laden ins Gesicht sagen würde, dass die Wolves ohne ihn verdammt nochmal nichts erreichen können, um es freundlich zu formulieren, dass er sich die Reservisten schnappen würde, um gegen die Starter zu spielen und zu gewinnen. Mit all dem haben wir leider nicht gerechnet und deshalb in aller Seelenruhe die Situation rund um den potenziellen Trade der letzten Woche besprochen. Das hat im Nachhinein natürlich keinen Sinn mehr, weshalb wir den Teil löschen mussten. Wir hoffen, ihr genießt die Episode trotzdem. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Korbiger Podcast. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben es fast geschafft. Heute in einer Woche werden wir uns schon die erste Nacht in die Ohren geschlagen haben. Wir werden die Celtics gegen die Sixers gesehen haben, wir werden OKC gegen die Warriors gesehen haben. Wir werden uns einfach freuen, dass es wieder losgegangen ist. Bevor es soweit ist, müssen wir aber einfach nochmal über die NBA reden. Wir, das sind der um die Oberlippe ein bisschen unrasierte
Ole Freaks.
Und ich, Max Marbeiter. Wie jede Woche beschäftigen wir uns wieder mit allem Möglichen, was rund um diese wunderbare Association so passiert. Heute starten wir allerdings nicht, bevor wir euch nicht einen kleinen Ausblick auf die neue Saison geben, nämlich auf die neue Saison, was bei uns so passieren wird. Das große Paket ist noch nicht ganz fertig. Es ist gut gefüllt, die Schleife fehlt noch ein bisschen, das werdet ihr bald mitbekommen. Das kleine Paket gibt's jetzt. Und zwar in Form einer neuen Rubrik, die wir nennen per Bandwagon durch die Association. Das heißt, Ole und ich werden uns gegenseitig ein Team suchen, das wir dann für einen Monat verfolgen, dessen Bandwagon wir für einen Monat entweder gründen oder besteigen. Voraussetzung ist aber, dass es ein Team aus der unteren Hälfte ist. Also es darf kein Playoff-Team sein der letzten Jahre, es darf keines der klassischen Top-Teams sein oder dieser Teams, von denen, die in aller Munde sind. Es soll ja auch ein bisschen Mehrwert geben. Wir werden uns dann genau anschauen, einen Monat lang, wie spielen die, welche Spieler sind interessant, was für Geschichten gibt's, welche Voraussetzungen für die Zukunft haben sie, wo gibt's Probleme, und dann werden wir uns jeden Monat zum Ende in der letzten Folge zusammensetzen und jeder wird schildern, was er so mitgenommen hat, was ihm so aufgefallen ist, und sein Team vorstellen. Und danach geht's wieder von vorne los. Neues Team, neuer Bandwagon, freust dich drauf.
Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, mir monatelang die Kings anzusehen und dann darüber zu sprechen.
Absolut. Nur einen Monat, Ole. Außerdem, wenn ich dir die Kings gebe, kannst du mir ja die Hawks geben zum Beispiel.
Ja, nee, aber das war ernst gemeint. Ich will sie wirklich sehen, die ganze Zeit. Harry Giles.
Harry Giles soll überragend sein. Siehst du, der erste Bandwagon. Genau. Das ist der Plan dahinter. So soll die ganze Geschichte laufen. Und weil eine Diskussion nicht reicht, sondern die NBA und vor allem NBA Twitter, glaube ich, täglich zigtausend Diskussionen hervorrufen, die man alle gar nicht unbedingt mitnehmen kann, manchmal auch nicht unbedingt will, gibt es noch eine neue Rubrik, und zwar hat gesagt. Wir werden uns in den Weiten von NBA Twitter, wo wir uns sowieso schon täglich rumtreiben, noch intensiver rumtreiben und Diskussionen abseits des großen Fokus und des großen Rampenlichts uns raussuchen, die hier in den Korbiger Podcast bringen und ein bisschen unseren Senf dazu geben. Das wird jetzt nicht, das wird regelmäßig passieren, das wird nicht zwingend wöchentlich passieren, es soll ja auch ein bisschen was dahinter sein, also wenn es jetzt nicht diese richtig gute Diskussion gibt, die uns auffällt, wobei der wir sagen, die muss jetzt nochmal ein bisschen breit getreten werden, dann gibt's es nicht, aber es wird regelmäßig passieren. Dann wird natürlich die Stat der Woche zurückkehren, also ältere Hörer werden es wissen. Wir haben uns letzte Saison zu jeder Folge eine Advanced Stat rausgesucht zu irgendeinem Team und dann das Ganze in den Kontext gesetzt. So werden wir es natürlich wieder machen. Der Korbiger Podcast Award wird zurückkehren, selbstverständlich. Und dann, da freue ich mich besonders drauf, gibt's in unregelmäßigen Abständen das Leben des Clay Alexander Thompson. Das ist eigentlich das Highlight, oder?
Das und der Schuh der Woche sind so Kategorien, die man minimal mit dir in Verbindung bringen könnte.
Mit mir? Ja, du bist doch der Clay Thompson-Jünger.
Ja, und der Sneakerhead unter uns bin ich auch noch.
Und der Sneakerhead mit deinem Pushen. Auf jeden Fall, wir werden Clay Thompson noch intensiver verfolgen, als wir es eh schon tun. Und sollte sich irgendwas tun zwischen Rocco, Court und Kamelreiten, werden wir es euch intensiv wissen lassen. Und werden auch uns auf Recherche begeben und gucken, was da noch so im Leben des Clay Alexander Thompson vorfällt. Vielleicht können wir auch seine Vertragsverlängerung der Warriors dann irgendwann bei den Warriors bekannt geben. Dazu möchten wir nochmal euch darauf aufmerksam machen, dass wir eine immer offene Mailbox haben. Also einige von euch haben das ja schon genutzt, sehr cool, haben uns geschrieben, haben uns Fragen gestellt, haben uns Anregungen gegeben. Diese Mailbox ist weiterhin offen. Wir freuen uns über jede Frage und schauen auch, dass wir hin und wieder die ein oder andere dann in den Podcast transportieren und besprechen. Später gibt es zum Beispiel eine. Von daher, das werden wir für die neue Saison noch weiter intensivieren. Wir werden noch weiter schauen, dass wir da regelmäßig Fragen beantworten und dann vielleicht die Mailbox auch noch weiter öffnen und explizit auf euch zukommen, dass ihr uns dann Fragen schickt, die wir dann versuchen werden zu beantworten. Fällt dir sonst noch irgendwas ein?
Naja, mir fällt noch ein, dass wir jetzt nicht auf die Bulls eingegangen sind, was allerdings, glaube ich, den Grund hat, dass die ja sowieso übergreifend immer das Thema sind. Also
absolut, absolut. Also,
ja, und ich meine, du hast ja gerade definiert, wie diese Bandwagon-Teams aussehen dürfen. Kein Playoff-Team, eher mies. Aber vielleicht ein bisschen Talent.
Ich wüsste jetzt nicht, was das mit den Bulls zu tun hat.
Ich auch nicht.
Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang. Nach den Leistungen von Zach LaVine bis jetzt zu urteilen, ist da einiges möglich.
Da, noch ganz kurz, das sollten wir vielleicht wirklich erwähnen. Du hast die Szene gesehen, wo Cameron Payne versucht, den Ball zu bringen und Bobby Portis dann gegen den Ball läuft.
Ich habe sie ausgeblendet.
Ich möchte sie bitte nochmal einblenden. Naja,
ist Preseason. Ich noch ein bisschen an die Szene, als Robin Lopez im Duell, glaube ich, mit Eric Bledsoe davon ausgeht, also er ist oben an der Birne und er geht davon aus, dass die Help-Defense kommt und sie kommt nicht und Robin Lopez danach resignierend und Arme wedelnd Richtung Mittellinie läuft.
Ja, solche Szenen soll es gegeben haben. Ich erinnere mich auch an gute Pick-and-Roll-Defense von Jabari Parker, der einfach stehen bleibt, aber naja.
Ja, auch das.
Auch das wird dann bei Bandwagon aber durch die Association besprochen.
Das wird besprochen werden. Außerdem wissen wir ja alle, dass Preseason nichts zu bedeuten hat.
Um es mit den Worten von Steve Kerr zu sagen, wir wollen ja sowieso nicht hier sein.
Richtig, wir wollen nicht hier sein. Wir wollen aber schon hier sein. Schau mal nach San Antonio.
Das macht einen aber auch nicht gerade glücklicher.
Es macht einen nicht glücklich. Es macht einen überhaupt nicht glücklich. Echt bitter. DeJounte Murray, Kreuzbandriss. Ja, also hätte, gut, für ihn sowieso, aber auch für die Spurs nicht beschissener laufen können. Also wir haben ja, ich habe es ja bei unserer Folge zur Southwest Division schon gesagt, also er ist für mich so ein bisschen nach Kawhi, so der Next Man Up bei den Spurs, bei denen sie jetzt irgendwie schauen müssen, okay, ist das jetzt einer um den herum oder will die Franchise aufbauen können, im Optimalfall, aber vielleicht zumindest einer, der mit die Basis und das Fundament bilden kann. Jetzt ist er ein halbes Jahr raus und also anscheinend, die Spurs waren ja unfassbar zuversichtlich, was ihn jetzt so angeht. Also sie haben immer wieder gesagt, wie stark er sich verbessert hat, was für Fortschritte er gemacht hat, dass sein Wurf stabilisiert hat. Das war ja auch ein Punkt, den wir damals angesprochen haben, dass da gerade auch mit mehr Verantwortung in der Offense, dass er da ein bisschen, dass der Wurf ein bisschen gelitten hat, dass der noch wackelig ist. Und die Spurs sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sich wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen, was Spieler oder was junge Spieler angeht. Und da waren sie halt sehr, sehr optimistisch. Und jetzt hast du halt irgendwie ein halbes Jahr Pause. Nee, ein Dreivierteljahr. Also ein halbes Jahr war ja Fußball früher immer, ne? Aber Dreivierteljahr. Ja,
also es wird aller Wahrscheinlichkeit nach die komplette Saison sein. Ist schon Mist. Also für mich war das ehrlich gesagt der Hauptgrund, warum ich nächste Saison Spurs-Spiele geguckt hätte. Nicht, dass er jetzt der beste Spieler bei denen gewesen wäre oder so, aber schon derjenige, der mich auch in Sachen Upside so am meisten interessiert hat. Also es wäre für mich jemand gewesen, den ich so bei den MIP-Kandidaten für die kommende Saison relativ hoch eingeschätzt hätte.
Moment, der geht nach Chicago. Nummer 8.
Wer trägt bei den Bulls die Nummer 8?
Zach LaVine.
Ja. Ich dachte, es hätte ja auch Jabari Parker sein können, keine Ahnung.
Er trägt die 2, Mann.
Teilen Sie sich den
Award, meinst du? Ich muss dir noch viel beibringen, mein Sohn.
Ich glaube. Nee, also es war ja irgendwie so, also alle haben ja erwartet, dass er jetzt wirklich großen Schritt macht. Nicht nur von den Spurs, sondern auch irgendwie rund um die Liga. Also das hast du ja gesehen, als jetzt die Nachricht von seiner Diagnose rauskam, wie sich halt überall wirklich alle möglichen Spieler auch gemeldet haben und das halt erkannt haben, was für eine Drecksituation das ist, weil das natürlich. Also ich glaube, nicht jeder NBA-Fan hat jetzt unbedingt auf dem Schirm, wer DeJounte Murray ist, glaube ich. Aber das ist ja schon jemand, der sich einfach schon sehr entwickelt hat in der kurzen Zeit, die er in der Liga ist. Letzte Saison Second Team All-Defense und von dem man jetzt auch offensiv halt so einen Riesensprung erwartet hat. Und die Spurs haben natürlich auch gedacht, okay, Parker weg, Ginobili weg, so unser Guard der Zukunft ist jetzt halt er. Jetzt ist er weg. Mir geht's ja ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu weit, wie jetzt teilweise Leute sagen, oh, die Spurs haben einfach nie mehr Glück und so. Ich meine, die Spurs hatten 20 Jahre lang ziemlich viel Glück. So, das ist jetzt nicht die erste Franchise, bei der man, glaube ich, zu viel Mitleid haben muss. Aber für ihn persönlich finde ich es halt einfach unfassbar schade und unfassbar bitter.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat jetzt so ein bisschen eigentlich so die Schlüssel zum Auto in die Hand gedrückt bekommen und hätte da jetzt irgendwie wirklich, glaube ich, also klar, noch hast du noch DeRozan und Aldridge, aber er wäre wahrscheinlich schon derjenige gewesen, auf den sie es jetzt hätten so ein bisschen zuschneiden wollen. Und gerade wenn er hart gearbeitet hat im Sommer und da wäre viel möglich gewesen. Und ich hätte ihn schon auch gern gesehen. Also gerade so dieses Paket aus dieser Athletik in der Defense und auch dieser Länge in der Defense plus dann jetzt vielleicht noch mit einem größeren Offensivarsenal, das hätte ich schon interessant gefunden. Und ich meine, wenn du die Spurs anschaust, also ich meine, kurz vorher hat sich ja Lonnie Walker auch am Knie verletzt. Ich glaube, 6 bis 8 Wochen ist der raus. der Rookie. Es wird halt echt sehr, sehr dünn auf den kleinen Positionen. Ich meine, du hast schon gesagt, Ginobili weg, Ginobili aufgehört, Parker weg, Danny Green ist jetzt in Toronto, Kawhi sowieso weg, dann Kyle Anderson, der auch ganz gern vergessen wird, der klar eher auf dem Flügel ist, aber so insgesamt ist die Rotation auf Flügel bis Guard ist schon sehr, sehr zusammengeschrumpft. Also im Endeffekt hast du jetzt halt, du hast klar noch DeRozan, du hast Patty Mills, Derek White, der jetzt ins zweite Jahr geht, Marco Bellinelli, aber es ist halt einfach die Optionen, die Greg Popovich hat, sind sehr, sehr, sehr zusammengeschrumpft. Also ich weiß nicht, meinst du Mills rückt direkt in die Starting Five oder denkst du eher, dass Derek White sogar verteidigt, um Mills weiterhin als Bankspieler zu haben?
Also laut The Athletic ist es noch nicht endgültig entschieden, aber die Präferenz ist wohl, White erstmal starten zu lassen, weil Mills okay. halt irgendwie in dieser Bankrolle die letzten Jahre gut funktioniert hat und man das wohl nicht durcheinander bringen müsste. Also ich fände jetzt auch Mills neben DeRozan, weiß ich jetzt auch nicht, ob das, also das ist halt defensiv katastrophal. White ist natürlich jemand, der hat bisher 17 NBA-Spiele gemacht, war letzte Saison hauptsächlich in der G-League, ist natürlich an sich nicht so weit, aber hat zumindest auch so gute Maße, ist defensiv nicht so gut wie Murray, aber trotzdem hat er da irgendwie ganz gute Anlagen plus einen guten Wurf und ich glaube, sie werden das jetzt erstmal mit ihm versuchen. Ich habe vorhin auch mal geguckt, wer irgendwie noch so an NBA-Veteranen, Free Agents auf dem Markt ist. Also die Spurs haben ja, also beziehungsweise es gab schon den Bericht, dass sie wohl niemanden mehr verpflichten werden und ich habe mal rumgeguckt, so auf den Guard-Positionen ist auch einfach nicht wahnsinnig viel. Also der einzige nominelle Point Guard, der bei Real GM gerade gelistet wird, der noch frei ist, ist Jamal Crawford. Also dann halten wir, wenn, das muss man natürlich dazu sagen, wenn man dann irgendwann ein Line-Up hätte mit Crawford, DeRozan, Rudy Gay, LaMarcus Aldridge und noch irgendwen, dann hast du eigentlich so die vier unspursigsten Spieler überhaupt in der Liga, spielen dann alle bei den Spurs. Von daher wäre es schon sehr unterhaltsam, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Und die Optionen, also sind halt ehrlich gesagt auch einfach nicht vorhanden zu diesem Zeitpunkt. Also es hat schon auch Gründe, dass die Suns, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen werden, seit Monaten nach einem Point Guard suchen. Oder seit Wochen nach einem Point Guard suchen, besser gesagt. Es gibt einfach aktuell nicht mehr wirklich welche auf dem Markt.
Es ist ziemlich abgegrast. Also von daher haben sie fast schon Glück, dass sie Derek White haben.
Ja,
also
klar. Das ist auch kein untalentierter Spieler. Also das auf keinen Fall. Nee. Nur die Frage, ob er halt so weit schon ist, kann man schwer beantworten.
Ich meine, er ist schon 24. Also es ist jetzt nicht, es bekommst jetzt keinen, also er ist zwar erst im zweiten Jahr, aber ich meine, du hast schon gesagt, irgendwie Größe und Wingspan ist alles gut für die Eins. Dann der Wurf, den nimmt er recht gern und auch, ich meine, letztes Jahr in der G-League hat er, glaube ich, 33% getroffen von draußen. Ist ausbaufähig. Es ist natürlich die Frage, wenn er Spieler hat, wie DeRozan, wie Aldridge, die noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, ob er dann da mehr Ruhe sozusagen hat. Ich bin mal gespannt. Also anscheinend, ich habe mich jetzt noch so ein bisschen schlau gemacht, dass ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich jetzt jedes Spiel von Derek White. Aber anscheinend, so College war Pick and Roll relativ effektiv. Hat er ein ganz gutes Gefühl irgendwie gehabt, wann er einen Ring attackieren kann. Also aber auch drei Shooter um sich rum, was ja bei den Spurs jetzt auch nicht mehr so zwingend der Fall ist.
Nee.
Fand ich mir ganz interessant, bei den Low Post gehört mit Kevin Arnowitz, wo sie so ihre strangesten und am schwersten durchschaubaren Teams irgendwie aufgelistet haben. Wo dann auch die Spurs dabei waren und sie dann so gesagt haben, okay, Spurs spielen eigentlich lange Zweier und wenig Dreier und kaum Freiwürfe. Und wenn es jetzt die Knicks oder die Kings wären, wird sich jeder drüber lustig machen. Und bei den Spurs sagt man so, die Liga geht in die eine Richtung, die Spurs in die andere. So, die haben da bestimmt irgendeine Idee.
Ja, das muss ich schon sagen. Da habe ich auch einiges drin wiedererkannt. Also das war schon, war ein guter Punkt.
Vielleicht ist es so. Vielleicht haben sie wirklich irgendwie einen Ansatz. Aber vielleicht ist es auch einfach gerade gar nicht, also oder fehlen ihnen gerade einfach so die Mittel, das zu spielen. Und da, klar, vielleicht, wenn Derek Williams jetzt mehr, warum, wie komme ich immer auf Derek Williams?
Weil er jetzt bei deinem Herzensverein spielt. Also nicht den Bulls, sondern den Bayern.
Den Bayern? Mein Herzensverein, ja, der macht mir aber gerade auch Schwierigkeiten. Und nicht, es ist nicht die Ergebniskrise, falls das jetzt irgendjemand denkt. Egal. Ich meine, weiterhin Derek White. Also Shooter würde ihm natürlich schon weiterhelfen, aber vielleicht ist es dieses nächste Talent, das die Spurs irgendwie aus dem Hut zaubern.
Ja, ich meine,
man weiß es nicht.
Was ja irgendwie jetzt die Frage ist, endet dadurch jetzt der Playoff-Streak? Oder, also, was meinst du, inwieweit das Potenzial der Spurs sich jetzt durch diese Verletzung verändert hat?
Ich denke definitiv, dass sich das Potenzial verändert hat, weil sie einfach jetzt auf der Eins A, weniger tief haben. Sie haben B, weniger Optionen, finde ich auch. Ja. Zumindest hätte es ja die Option gegeben, Mills und Murray zusammenspielen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es die Option gibt mit White. Einfach, weil er defensiv nicht ganz so stark ist wie Murray, weil auch da ein bisschen vielleicht die Erfahrung dann dazu fehlt, ja, dieses Gegengewicht zu Mills zu bilden. Also wenn wir jetzt einfach mal auf die Playoffs schauen, tue ich mich schwer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Streak reißt, weil ich meine, sagen wir, Warriors, Rockets, OKC, auch die Lakers.
Utah.
Und eigentlich, ich meine,
Utah. Nicht vergessen.
Utah, richtig. Sehe ich auf jeden Fall davor. Pelicans eigentlich auch, einfach wegen Davis und auch weil das Team, ich will jetzt diese Serie gegen die Blazers nicht überschätzen, aber das Team hat mal in meinen Augen Potenzial und dann hast du halt immer noch die Nuggets, die Blazers, je nachdem wie fit Gasol und Conley bleiben, wie gut das funktioniert, die Grizzlies, du hast vielleicht sogar die Clippers, du hast die Wolves vielleicht, je nachdem wie das dann funktioniert. Also da ist halt ein großer Pool und natürlich kann es sein, dass die Spurs aus diesem Pool dann am Ende rauskommen und irgendwie dann als 6, 7, 8 in die Playoffs kommen, aber es kann auch gut passieren, dass es eben nicht reicht. Also gerade, also ich meine, es ist jetzt einfach viel, also in meinen Augen ist schon viel Qualität, vor allem auch defensive Qualität, die neben DeRozan schon wichtig gewesen wäre, fehlt jetzt.
Ja, absolut. Irgendwie tut man sich immer bei den Spurs besonders schwer. Also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den Lowe und Arnowitz da angesprochen haben. Man tut sich bei denen besonders schwer, sie abzuschreiben. Aber ich fand dieses Team vorher schon nicht richtig geil. Ich habe aber auf das System, so diese Spurs-Infrastruktur vertraut. Und ich meine, sie waren ja letzte Saison auch, hatten keinen Kawhi und haben ihre 47, 48 Spiele gewonnen. Trotzdem fehlt es mir in diesem Team irgendwie an einigem. Also gerade halt an Shooting, auch an individueller Defense. Also dass Green nicht mehr da ist, spielt da ja auch noch mit rein. Und es ist dann so ein...
Anderson auch,
ein super Verteidiger gewesen. Das ist so eine komische Kombination aus einerseits, man hat Vertrauen in Popovic, dass der schon irgendwie machen wird und dass er ja schon aus 100 komischen Teams irgendwie was ein erfolgreiches Produkt geformt hat. Und andererseits relativ großer Skepsis. Und dadurch, dass Murray jetzt weg ist, also du hast schon recht, also dadurch ist es einfach defensiv, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger, da ihr typisches Niveau zu halten. Dazu gibt's wahrscheinlich einfach auch ein bisschen weniger miese Teams. Also die Spurs haben ja letztes Jahr und in den Jahren davor auch immer sehr davon profitiert, dass sie halt weniger Fehler gemacht haben und miese Teams halt einfach professionell abgefertigt haben. Ganz so viele miese Teams gibt es zumindest im Westen jetzt nicht mehr. Und ich weiß deswegen nicht, wie viele von diesen Gimme-Siegen sie halt einfach so nebenbei mitnehmen können. Also ich glaube, es wird mehr Spiele geben, wo sie tatsächlich gefordert sind. Und dann weiß ich nicht, wie hoch ihre Upside tatsächlich ist. Weil, gut, das ist jetzt auch so ein Teil der persönlichen Präferenz, aber DeRozan und Aldridge sind jetzt nicht unbedingt die aller mitreißendsten Superstars, glaube ich, in der Liga. Ja, das Team drumherum passt für mich auch einfach nicht wahnsinnig gut zusammen. Aber vielleicht fehlt einem da auch die Vision. Also ich meine, Popovic hat seinen Ruf ja auch nicht ganz zu Unrecht. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Aber Stand jetzt würde ich halt auch eher denken, Playoffs wird wahrscheinlich eng.
Ja, wie gesagt, sehe ich genauso. Und es stimmt schon. Also ich glaube, so zu tun, als wüsste man besser Bescheid als Popovic, wäre mehr als anmaßend. Aber ja,
andererseits, man hat ja seine Verzweiflung auch gesehen jetzt nach der Verletzung. Ne? Also er war ja schon auch echt richtig heftig bedient. Das habe ich bei ihm zuletzt so wahrgenommen, als Zaza damals seinen Fuß unter Kawhi gestellt hat und Pop ihm dann Totschlag vorgeworfen hat und so.
Er war auch ein bitterer Moment. Ich glaube, was ihn auch noch, oder was ich mir vorstellen könnte, was ihm halt auch noch ziemlich zusetzt, ist einfach, dass diese Entwicklung und der Übergang um ein Jahr einfach zurückgeworfen wird. Also, weil es war ja, dieses Jahr war jetzt auch schon so ein bisschen eine Testphase zu sehen, okay, haben wir auch gesagt, kann Murray ein Teil der Basis sein oder die Basis legen? Wer passt zu Murray? Wie machst du weiter? Wie entwickelt sich Murray? Und das ist jetzt natürlich auch, fehlte. Also es fehlt sowohl Qualität als auch dieser Einblick. Es wird schon irgendwie spannend. Ich bin mal gespannt, was DeRozan bringt. Ob Popovic da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit findet, seine Stärken noch besser zu nutzen, als es bei den Raptors der Fall war. Ich bin auch gespannt aufs Zusammenspiel mit Aldridge. Schauen wir mal. Aber ich glaube auch, dass es sehr eng wird mit den Playoffs.
Im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich so laufen, dass sie 52 Spiele gewinnen, Heimvorteil haben und wir ein paar Monaten aussehen wie die letzten Idioten, weil das halt einfach die Spurs sind. Aber
ja, das stimmt. Schauen wir mal. Aber deswegen äußern wir uns ja schon sehr, sehr zurückhaltend. Wir gehen davon aus, aber könnte natürlich auch besser laufen. Ich glaube, wo wir uns definitiv nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, kommt da wieder, der Übergang, merkst du schon, wie er kommt, ist, wenn wir sagen, dass die Suns nicht in die Playoffs kommen.
Das könnte zutreffen, ja.
Könnte zutreffen. Sieht der Besitzer anscheinend ähnlich, deswegen hat er jetzt erstmal eine Woche oder eine gute Woche vor Saisonstart seinen General Manager Ryan McDonough gefeuert. Warum auch nicht? Ja, wenn nichts mehr zu machen ist, dann kannst du ihn auch rausschmeißen. Dachte ich im ersten Moment.
Okay.
Dann habe ich wieder, witzigerweise wieder Kevin Arnowitz zugehört, der, glaube ich, bei The Jump dann irgendwie auch einen interessanten Dreh zu der Sache hatte. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den jetzt wirklich komplett unterschreiben würde, aber er hat gesagt, besser jetzt. Also noch ganz kurz, der Vollständigkeit halber, erst dieses Interimsweise, jetzt aber anscheinend mehr oder weniger fix, dass James Jones, seines Zeichens bester Ring-Buddy von LeBron, so ungefähr, jetzt GM ist. Und
also, beziehungsweise, ich glaube, es geht in die Richtung, aber
es ist noch nicht ganz fix, aber es war ja erst so, also es ist so, nee, aber Kevin Arnowitz hat eben gesagt, also besser jetzt den alten feuern als irgendwann mittendrin, weil jetzt die Entscheidungen sind getroffen und jetzt hat der Neue sozusagen Möglichkeiten, sich ohne Druck von außen an seine neue Rolle zu gewöhnen. Also es kommt jetzt nicht, jetzt kurz vor Saisonstart wird nicht der genervte Spieler zu seinem Agenten rennen, der dann zum GM rennt und sagt, er will mehr Spielzeit. Es sind erstmal keine Verträge zu verlängern. Es ist erstmal kein Trade-Gespräch zu führen. Das heißt, man kann sich mal die Situation anschauen. Also er muss sich mit nichts rumschlagen im Endeffekt. Und er hat so ein bisschen, und ich finde schon, also ich meine, das ist schon ein Punkt. Er hat jetzt mal Zeit. Die Situation ist jetzt erstmal, wie sie ist. Und es wurden ja auch einige Entscheidungen getroffen. Also ich meine, du hast ja mit Booker und mit Ayton und Ariza, du hast ja schon so ein paar zumindest solide Entscheidungen dir vorgesetzt bekommen. Und jetzt schaut er sich das an und kann so ohne großen Zeitdruck seine eigene Strategie erarbeiten, beziehungsweise wahrscheinlich, er war ja vorher Vice President of Basketball Operations bei den Suns, das heißt, er kommt ja jetzt auch nicht irgendwo von außen, sondern er war wahrscheinlich auch in die Entscheidungen involviert, beziehungsweise kennt den Gedankengang und kann jetzt aber seine Ideen besser umsetzen oder seine Strategie besser ausarbeiten, ohne dass er noch auf McDonald's zum Beispiel eingehen muss. Von daher finde ich den Ansatz gar nicht blöd.
Mir fehlt dann nur noch der Zusatz, dass sie keinen Point Guard haben. Ja, weil ich würde schon sagen, dass sie akut schon auch noch was zu tun haben.
Ja, natürlich kann er was tun, aber das ist ja der Punkt. Ich meine, er kommt ja jetzt nicht von außen und muss erstmal gucken. Aber ich meine, was machst du in der Point Guard-Situation? Welchen großen Unterschied wird es machen, wenn McDonough noch da wäre?
Wahrscheinlich keinen großen im Endeffekt. Aber also da hast du schon recht. Aber ich meine, für mich sind die Suns irgendwie kein bestelltes Feld, einfach weil wir auch zuletzt irgendwie immer noch in Gesprächen wohl auch involviert waren. Also über den Sommer bei Rozier eingeklopft haben, bei Beverly und so. Und also keine Ahnung, wie der Status jetzt gerade war. Nur ich würde schon sagen, dass, also ich glaube, ich verstehe das Argument von Arnowitz. Andererseits würde ich sagen, dass das Timing trotzdem halt ziemlich katastrophal ist. Also weil es, ich meine, im Endeffekt ist es jetzt natürlich eh einfach schon viel zu spät. Einfach eine Woche vor Saisonstart finde ich sehr schwierig. Also ich meine, das ist ja auch für Jones dann eine Situation, die jetzt erstmal, ich würde auch schon sagen, dass das sehr im Fokus steht, weil jeder das ja irgendwie auf dem Schirm hat, was da gerade in Phoenix los ist. Und sie wären überhaupt nicht bei irgendjemandem groß auf dem Schirm, wenn es diesen Aufruhr jetzt nicht gegeben hätte.
Aufruhr ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Also erstens, glaube ich, sie sind schon irgendwie auf dem Schirm, weil diese Point Guard-Diskussion hatten wir ja schon den ganzen Sommer eigentlich. Und dadurch, dass sie eben mit Aiden die Nummer 1 bekamen, dadurch, dass sie Booker haben, der so an der Schwelle zum Star steht irgendwie, den sie jetzt ja auch irgendwie umschulen wollten, mal sehen, was daraus wird, hatten sie ja schon einen gewissen Fokus auf sich gelenkt. Und ich glaube aber eben, wie du sagst, dieser Aufruhr ist die Entscheidung, also meine Frage jetzt, ist die Entscheidung einfach nur aus PR-Sicht und aus Wahrnehmungssicht blöd oder ist sie auch aus inhaltlicher Sicht blöd oder ändert sie inhaltlich irgendwas? Und darum muss es ja im Endeffekt gehen. Oder ist es einfach nur, ist halt einfach der Zeitpunkt blöd, weil jeder sagt, oder die Trottel.
Ich würde so sagen, weil meiner Meinung nach war das, also die Offseason, die sie jetzt gerade hatten, beziehungsweise noch haben für eine Woche, war, glaube ich, für die zukünftige Ausrichtung der Franchise mit die wichtigste überhaupt, also mit Sicherheit die wichtigste der letzten Jahre. Also sie, wie du schon gesagt hast, sie haben mit Booker diesen Spieler, sie hatten aber auch für dieses Jahr, also für diesen Sommer ganz klar auf dem Zettel, wir wollen den halten, wir wollen außerdem einen neuen Coach, wir haben den Nummer 1 Pick und dann haben wir noch ein bisschen Geld über. Was machen wir damit? Wir waren jetzt diverse Jahre in Folge verheerend schlecht und wollen irgendwann mal wieder raus. So, Booker hat schon nach der letzten Saison gesagt, dass er langsam ungeduldig wird. In dieser Offseason hatten sie einfach unglaublich viele Sachen auf der Agenda und dass man dann eigentlich die komplette Offseason abwartet und dann, nachdem alle wichtigen oder fast alle wichtigen Entscheidungen getroffen sind, dann sagt, ja, jetzt wäre doch mal ein guter Moment, das durchzuwirbeln. Das finde ich halt sehr schwierig, zumal Robert Sarver, der Besitzer von den Suns, halt auch jemand ist, der bei vielen dieser Entscheidungen höchstwahrscheinlich absolut involviert war. Und das wird sich halt auch jetzt nicht ändern. Und das ist halt, also der ist aber berühmt dafür, dass er halt so Impulsentscheidungen
trifft. Das ist doch irgendwie genau der Punkt.
Das ist jetzt auch eine Impulsentscheidung.
Das ist doch genau der Punkt. Also ich meine, McDonough hat ja die Entscheidungen nicht im Vakuum getroffen. Und ich meine, wir waren ja nie dabei. Das heißt, jetzt nehmen wir mal pro Suns sozusagen an. Sie haben diesen Sommer, die Strategie wurde im großen Plenum irgendwie ausgearbeitet. Da war Sava dabei, da war James Jones dabei, da war McDonough dabei. So. Und dann irgendwann sind sie jetzt, also könnte ja auch sein, wir wissen es ja nicht, sind sie an den Punkt gekommen, wo es jetzt hieß, okay, sagen wir mal, Sava, Jones haben gesagt, wir wollen jetzt in die Richtung gehen und McDonough wollte was anderes. Und dann haben sie immer gesagt, okay, wir kommen da nicht zusammen. Muss jetzt nicht so passiert sein. Aber was ich damit sagen will, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. A, B, ist, wie gesagt, sind die Entscheidungen und diese strategische Ausrichtung für die Zukunft fällt ja nicht nur auf McDonough zurück, es fällt ja auch auf den Rest zurück. Kann man jetzt natürlich auch sagen, okay, haben sich jetzt in gewissen Gebieten alle nicht mit Ruhm bekleckert, also wobei ich finde die Coach-Verpflichtung nicht schlecht und bin andererseits kein großer Fan davon, Booker jetzt zum Point Guard umzuschulen, aber wenn du an den Punkt gelangst, in dem du sagst, okay, es geht jetzt halt nicht oder es passt jetzt nicht, aus welchem Grund auch immer, wir kennen ja die originalen Beweggründe nicht, dann finde ich, ist der Zeitpunkt in meinen Augen, wie ich es gesagt habe, eigentlich eher aus PR-Sicht in Anführungszeichen schlecht, aber inhaltlich könnte ich mir vorstellen, dass es keinen großen Unterschied macht, sagen wir es mal so.
Ja, da gehe ich mit, zumal das halt, also was man über die Suns unter Robert Sarver halt weiß, ist, dass der jemand ist, der viel reinredet und sehr impulsiv entscheidet und dann auch sich nicht umstimmen lässt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es irgendwie letztendlich eine große konstruktiv geführte Diskussion war, wo man danach gesagt hat, okay, ich glaube, wir kommen nicht mehr zusammen, sondern eher, ach Mensch, jetzt hat er den Doncic in China spielen sehen und denkt, ja, der wäre auch gut gewesen. So, den hätte ich lieber gehabt, raus bist du. Also natürlich bin ich da nicht involviert, aber alles, was man hört über die Suns-Organisation, deutet darauf hin, dass es so ähnlich ungefähr abläuft.
Aber ist schon sehr viel Spekulation, oder? Also
ja, natürlich. Was wiederum auch keine Spekulation ist, dass natürlich die Entscheidung der letzten Jahre eigentlich eine Entlassung oder ein Wechsel des GMs schon länger absolut gerechtfertigt hätten. Deswegen kann es auch stimmen, dass das im Endeffekt sogar eine gute Entscheidung sein könnte, wenn Sarver Jones ein bisschen machen lässt, wo ich, wie gesagt, meine Zweifel dran habe. Aber ja, also es wurde mit Sicherheit einfach zu lange damit gewartet. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Also letztes Jahr haben sie McDonalds Vertrag noch verlängert, nachdem er im Jahr davor Dragan Bender, Marquese Chris und Tyler Ulis gedraftet hat. Und Marquese Chris sogar noch, dafür hat er zwei Erstrunden-Picks abgegeben, um den zu holen, der die gleiche Position wie der vorher gedraftete Bender spielt. Und
ja.
Naja, Konfusion.
Wobei der Draft, muss man ihm auch zugutehalten, war jetzt auch nicht brutal tief. Der Bender
war auch nicht.
Also da, gut, da gab es die beiden Morris, DeJounte und Jamal hat es gegeben. Torian Prince gab es noch, aber es war jetzt nicht so, dass da so diesen einen, also an Position 4, wo die Suns gedraftet haben. Es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie so dieses großleuchtende Einhorn gewesen wäre und er hat mal gesagt, naja, Freunde, aber ich nehme Dragan Bender.
Nö, das nicht.
Aber es stimmt aber, schon.
Also ich habe mir vorhin mal so die Picks angeguckt, die in der Amtszeit von McDonough so erfolgt sind. Also seit 2013 und ich meine da halt direkt mit Alex Len an 5, das war jetzt auch nicht die allergeilste Entscheidung. Nee. Dann TJ Warren war an 14 sicherlich eine ganz gute Entscheidung, aber so der einzige richtig geile Pick, der halt getätigt wurde, war Booker, muss man schon sagen. So, die Jury für letztes Jahr, Josh Jackson, steht noch aus. Ayton sieht jetzt wunderbar aus, muss man sagen, bisher.
Aber wobei man aber bei Josh Jackson halt auch sagen muss, dass da ja vor dem Draft auch alle, klar, jeder hat gesagt, Wurf muss man gucken, aber er war schon ziemlich heißes Material.
Ja, also so wie Chris Dunn damals. Also irgendwie frage ich mich dann manchmal auch, wie das so entsteht.
Ja, aber Chris Dunn ist ja vollkommen zurecht. Ja, also klar, absolut. Ich meine, letzte Saison, er hätte auch Donovan Mitchell draften können natürlich, oder Anunobi, der natürlich schön zu Booker gepasst hätte auch. Ja, mein Gott, ich meine, andererseits, ein paar Entscheidungen waren bitter, aber auf der anderen Seite, wie oft liegen GMs auch beim Draft wirklich richtig? Also wirklich so, also, oder, ich meine, die Wahrscheinlichkeit daneben zu liegen ist einfach größer als richtig zu liegen.
Nee, klar, aber also es ist ja nicht so, dass das die einzigen miesen Entscheidungen gewesen wären. Nein. Also den Trade damals, wo sie Dragic und Isaiah Thomas abgegeben haben, dafür unter anderem den geschützten Lakers-Pick abgegeben haben und dafür Brandon Knight zurückbekommen haben, so das war jetzt auch etwas, was ich dann doch etwas schwierig fand und was einfach krass ist irgendwie bei den Suns auch über die letzten Jahre, wie viele Spieler da im Schlechten gegangen sind. Also
das stimmt.
Das hat man ja jetzt dann auch gesehen, nachdem McDonough gefeuert wurde, dass mehrere Leute dann bei Twitter irgendwie direkt gesagt haben, ja, war auch Zeit oder so. Also mehrere Spieler, so unter anderem Marcus Morris, Jared Dudley hatte das, glaube ich, kommentiert und also letzte Saison hat Eric Bledsoe einen Trade gefordert. Isaiah Thomas wollte da unbedingt weg, Goran Dragic wollte da unbedingt weg. So beide Morris-Brüder, die sind natürlich auch ihre eigene Kategorie, aber trotzdem.
Morris Senior.
PJ Tucker war, glaube ich, auch unglaublich glücklich, da weg zu sein und so. Und es war einfach ein sehr giftiges Klima anscheinend.
Und ging
wie viel da an Sarver liegt, wie viel an McDonald, weiß man natürlich außenstehend nicht. Ja. Aber
nee, klar.
Das Geile ist, er galt auch mal als absolut heißes Eisen so im Front-Office-Bereich, so als so eine Art
Murray für Arme.
Ja, genau, so eine Art Murray für Arme. Der war ja vorher, glaube ich, 10 Jahre im Front-Office der Celtics und galt so quasi als Rising Star. Mhm. Jetzt war er bei Phoenix und jetzt ist sein Ruf erstmal kaputt. Aber es ist halt, ja, ich meine, es ist wirklich schwer zu bewerten, wie jemand in so einer Organisation arbeitet, die so ein, also wie viel da dann wirklich an ihm liegt, wie viele von den komischen Entscheidungen von ihm getroffen wurden, wie viele von wem anders, das ist halt.
Das meine ich mir, man hat ja nie so einen Einblick. Ich meine, klar, wenn du dann siehst, dass Spieler sich auch nach der Entscheidung dann so in eine Richtung äußern, die einem das Gefühl vermittelt, als sei er auch mitverantwortlich gewesen. Dann ist das zumindest mal ein Indiz, aber ja, ist schwierig. Also wenn du einen komplizierten Chef hast, dann ist die Arbeit nie einfach. Wobei vielleicht James Jones, ich meine, er galt ja auch immer so als Locker-Room-Guy. War auch, glaube ich, deshalb so beliebt bei LeBron. Deswegen wollte er ihn, glaube ich, auch nochmal in Cleveland haben. Und vielleicht ist er ein gutes Bindeglied. Also vielleicht ist die, wie gesagt, wie du sagst, vielleicht ist die Entscheidung hinten raus dann sogar positiv.
Aber vielleicht ist es auch letztendlich ähnlich wie halt auch in Minnesota. Wenn halt irgendwie die Organisation nicht mit einer Stimme spricht, ist das, glaube ich, unfassbar schwierig. Also, und deswegen sind auch die Teams, die so, sage ich mal, schwierige Owner haben, traditionell eher schlecht. Also auch die Knicks leiden seit Jahren darunter, dass James Dolan da seine Meinung gelegentlich mal ändert und einfach einen absolut fürchterlichen Job macht. Und da gibt's noch den einen oder anderen Owner in der Liga, wo man das wahrscheinlich auch sagen kann. Und es ist, glaube ich, für Spieler auch schwer ernst zu nehmen dann teilweise. Also wenn man nicht unbedingt weiß, wer jetzt überhaupt gerade derjenige ist, der die Entscheidungen trifft. Und nach allem, was man so über die Suns hört, ist das eine Organisation, bei der es einfach ziemlich dramatisch falsch läuft.
Der Weg der letzten Jahre spricht ja auch nicht zwingend dafür, dass wahnsinnig viel richtig gemacht worden ist. Beziehungsweise, also wenn du so lange da unten rum bist und ja irgendwann mal auf eigentlich eine gute Basis hattest zwischendrin und die dann wieder komplett einreißen musst, weil das irgendwie nicht zusammenbekommst, dann läuft schon einiges falsch. Ja, von daher, vielleicht war jetzt einfach mal so dieses, der Zeitpunkt ist weiterhin komisch, aber vielleicht war es einfach notwendig, jetzt mal was zu ändern. Sollen wir weitergehen?
Absolut.
Endlich mal sollen wir mal ein bisschen was Erfreulicheres machen, weil bis jetzt ist ja echt eine sehr, sehr traurige Folge natürlich, bis auf unsere unfassbaren Rubriken, die wir am Anfang vorgestellt haben. Gehen wir jetzt mal, heute vor allem dich, Richtung Boston. Mike hat dich nämlich angeschrieben und mal so ein bisschen gefragt, ob wir uns mal die Celtics genauer anschauen können. Vor allem natürlich, nachdem Kyrie, was irgendwie so ein bisschen, also eigentlich hätte ich gedacht, dass das Thema ein bisschen größer gemacht wird, weil wenn Kyrie sich irgendwie vor versammelter Kapelle mit Mikro in der Hand hinstellt und sagt, Freunde, ich will verlängern, noch dazu dann hinterher sagt er seinen Mitspielern schon zu Hause mitgeteilt, dass er verlängern will. Naja, wenn nichts Großes mehr dazwischen kommt, dann ist halt einer der größten Free Agents für nächstes Jahr das Nummer 1 Ziel New York Knicks vom Markt.
Ja, aber das geht genau aus dem Grund unter, weil man natürlich solche Spekulationen auch im Lauf der Saison trotzdem noch weiter irgendwie am Leben halten will. Weil das natürlich mehr Leute interessiert. Weil so you're saying there's a chance. So ja, nach dem Motto. Ja.
He said he wanted to sign an extension. Not that he was about
Übrigens,
to.
Das ist noch ganz wichtig, wo wir über komische Front Offices sprechen. Hast du das Bild, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber hast du das Bild von Vlade Divac gesehen und dem Whiteboard, das wir hatten?
Ich bin nur bis zum Vlad-Vater gekommen, alles andere war mir komplett egal. Aber ja, ich hab's gesehen, ja. Was stand nochmal drauf sonst?
Da stand so ihr Best Case, was den Record angeht und solche Sachen.
Ah ja, also, stimmt, genau. Optimismus haben sie nicht gerade versprüht dabei, ne?
Nö. Aber ich fand's sehr ehrlich. Also es hat mich persönlich sehr erfreut, zumal das jetzt echt vor einem Jahr oder so den Magic auch passiert ist. Und man könnte wirklich mal darauf kommen, bevor man sowas online stellt, wen haben wir da eigentlich, was haben wir da gerade im Bild? Ja. Ist das vielleicht irgendwie pikant? Das mache ja sogar ich und ich mache überhaupt nichts.
Was ist da drauf und überhaupt? Ja, stimmt. Vielleicht das nächste Team, das überlegt, Vertragsunterschriften live zu dokumentieren und das im Büro des GMs zu machen.
Die sollten das immer nur in so Verhörräumen machen, wie man sie bei der Bollerei hat. Also in irgendwelchen schlechten Law and Order Serien oder so.
Genau.
Also spiegellos, also nur mit der einen Seite verspiegelt und so. Schön und steril.
GM und Besitzer stehen Spieler gegenüber und der eine ist total nett, der andere schreit ihn ein bisschen an, bis er endlich seinen verdammten Vertrag unterschreibt.
Ja, und gerade bei Vlade liegen halt 40 Kippen im Aschenbecher. Ja.
Und er hält immer wieder eine hin.
Ja. Ja, dann hätten sich die Kings halt gleich nochmal viel sympathischer gemacht.
Ja, sie sind ja auch, ich meine, man kann die Kings nicht als unsympathisch bezeichnen.
Das stimmt.
Also mehr Spaß machen wenige.
So viel zu Kyrie Irving.
So viel zu Kyrie Irving. Wären wir durch für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, der Witz wird auch nie alt, ne? Ja, zurück zu Kyrie. Es ist ja albern irgendwie. Ich sehe einfach nicht die Chance, wenn er sich so offensiv äußert. Wir haben es ja schon gesagt, nachdem er dabei in dem Interview mit Rachel Nichols gesagt hat, also er müsste ja dumm sein, wenn er geht quasi, weil er in so einer unfassbar guten Situation ist. Jetzt sagt er noch offensiver, dass er bleiben will. Also ich meine, im Endeffekt, jetzt wäre natürlich vielleicht der eine oder andere sagt dann, ja, warum unterschreibt er da nicht jetzt? Da hat er auch gesagt, wäre jetzt vertraglich und finanziell einfach dumm.
Ja, ist ganz einfach zu erklären.
80 Millionen auf dem Tisch liegen lassen, will er halt einfach nicht.
Verständlich.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Vertrag in diesem Sommer und Vertrag im nächsten Sommer. Würde ich jetzt auch so machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, also klar, gibt's immer noch diese Variable, dass man sagt, okay, jetzt kommen irgendwie alle zurück. Hayward ist jetzt wieder fit. Tatum hat sich durch die Saison, durch die Rolle schneller entwickelt. Brown hat sich schneller entwickelt. Kyrie war ein bisschen raus. Du hast Rozier noch, der bestimmt vielleicht auch Ansprüche anmeldet. Und vielleicht funktioniert's ja nicht. Das wäre jetzt noch so eine Variable. Sehe ich aber nicht so richtig. Einfach weil Boston für mich, ich habe so mir ein bisschen Preseason angeschaut, aber um mal Hayward auch so ein bisschen zu sehen. Und es ist einfach, glaube ich, zu viel Basketball-IQ einfach vorhanden innerhalb dieses Teams. Also es sind einfach die Spielertypen, das ist so ein bisschen wie bei den Warriors eigentlich, die einfach, die wissen, wo sie sich zurücknehmen können, die wissen, was sie machen müssen auf dem Feld, um anderen nicht unbedingt auf den Füßen zu stehen. Und dazu hast du einfach, glaube ich, auch die Charaktere. Ein Hayward ist, glaube ich, relativ angenehm. Tatum ist zurückhaltend. Es ist keiner von den lauten Rookies. Horford gilt sowieso als einer der angenehmsten Teamkollegen. Kyrie ist ein bisschen komisch, scheint aber ein guter Leader zu sein, was man so hört. Dann hast du noch so, das ist zwar ein Smart, der ein kleiner Drecksack ist, der sich aber halt 100%
für seine Team,
im positivsten aller Sinne natürlich.
Okay.
Der sich natürlich für seine Teamkollegen irgendwie, also alles für seine Teamkollegen macht. Weißt du, ich glaube, die Chemie und der Mix aus basketballerischem Talent, basketballerischem Verständnis und dazu Charakter, den schätze ich so gut ein aus der großen Distanz, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das komplett den Bach runtergeht.
Nee, komplett den Bach runtergehen kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass es nicht so sein wird, dass die Celtics jetzt irgendwie von Anfang an alles plattwalzen, nee. Weil ich glaube, dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu sehr so ein bisschen abtasten.
Also, das muss ich finden, klar.
Genau, und also ich meine, es gibt ja Leute wie Bill Simmons, die eigentlich, glaube ich, mit 70 Siegen schon festrechnen und und alles andere für eine Enttäuschung halten würden. Ganz so hoch ziele ich jetzt nicht, aber.
Aber 65 sollten es schon sein am Ende.
Ich kann mir tatsächlich bei dem Team relativ schwer vorstellen, dass es ein Szenario gibt, in dem sie unter 50 Siegen holen. Mhm. So, das wäre jetzt so der Floor und Ceiling ist, sehe ich tatsächlich sehr hoch. Also ja. Das, keine Ahnung, 62 oder so, was schon ziemlich extrem wäre. Es steckt einfach, wie du schon gesagt hast, extrem viel Qualität im Kader und für mich passen die Spielertypen auch eigentlich gut zusammen. Also gerade defensiv irgendwie mit dieser Switchability dazu ist, ich meine, das Hauptstück, was sie ja reintegrieren müssen, ist Hayward. Also beziehungsweise, was sie komplett integrieren müssen. Die 5 Minuten letzte Saison haben jetzt nicht so gereicht, aber der ist ja einer, der sehr, sehr gut darin ist, sich abseits des Balles zu bewegen, der jetzt nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand braucht und der auch in Utah viel im System gespielt hat, also wo er dann halt ein System abgeschlossen hat oder wo er den letzten oder vorletzten Pass gespielt hat und das halt das Spiel immer schnell gemacht hat, immer in Bewegung und so. Und so einer passt da meiner Meinung nach noch sehr gut rein, weil Kyrie ist natürlich am besten, wenn er den Ball etwas mehr selbst in der Hand hat. Aber sowohl Hayward als auch Horford sehe ich eigentlich ziemlich perfekt so als Katalysatoren für die Offense, die auch. Also gerade Horford natürlich, der sowieso am liebsten gar nicht wirft, sondern nur passt, blockt, Seals Rebound holt und sich halt einfach irgendwie um alles kümmert. Aber das sind beide Spieler, die auch, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis wahrscheinlich dafür haben werden, dass halt Brown, Tatum, wahrscheinlich auch Rozier eher noch den eigenen Wurf jagen und vielleicht ihnen dann auch bereitwillig ein bisschen mehr überlassen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da gerade so bei den Veteranen und auch bei Kyrie, ehrlich gesagt, so eine gewisse Opferbereitschaft gibt. Also dass man halt sagt, okay, ein paar weniger Würfe, vielleicht auch ein bisschen weniger Spielzeit, weil uns das insgesamt dann halt einfach noch stärker macht, wenn Rozier einigermaßen happy ist, obwohl er halt weiter von der Bank kommen wird und nicht zwingend immer diese Rolle haben wird, die er jetzt in den Playoffs gespielt hat als Gary Terry, sondern halt als guter Bankspieler, der aber nun mal einfach erstmal ein Bankspieler ist. Mein Eindruck ist, dass so die Veteranen zumindest für die nächste Saison relativ viel Verständnis aufbringen werden. Was ich mich halt bei den Celtics immer so ein bisschen frage, ist, wie lange das Bestand haben kann. Einerseits finanziell, weil es ist unmöglich, alle auf Dauer zu bezahlen. Die Realität bei den Celtics ist aktuell ja einfach, dass sie haben 3 Max-Deals. Ja, und ansonsten Smart und Baines verdienen jetzt noch quasi normale Gehälter und ansonsten sind das ja fast alle Spieler auf Rookie-Deals oder auf Minimalvertrag. Und wenn du Leute hast wie Rozier, also bei dem finden aktuell ja anscheinend Vertragsverhandlungen statt, über eine vorzeitige Verhandlung, finde ich aber vollkommen utopisch. Also natürlich machen sie das gern, weil das Asset dann wertvoller ist, aber dass sie da zu einer Einigung kommen, ist an sich ja komplett unrealistisch. Und dann hast du in den nächsten 2-3 Jahren kommen dann halt auch noch Brown und Tatum, die bisher so aussehen, als würden sie dann ziemlich sicher Max-Player sein. Die Frage ist halt einfach, wie lange dieses Team irgendwie Bestand haben kann. Also ich glaube, das hatten wir ja auch, als Smart verlängert hat, schon gesagt, dass ich eigentlich davon ausgehe, die nächste Saison wird sich das jetzt einmal komplett angeschaut. Also man will diesem Team einmal auf jeden Fall die Chance geben, in dieser kompletten Besetzung das zu erreichen, was es vielleicht erreichen kann. Und dann sehe ich aber nicht, dass über die nächsten ein, zwei Jahre hinaus irgendwie alles da zusammenbleibt.
Also tendenziell hast du ja erstmal theoretisch die Möglichkeit natürlich, weil sie ja an ihren ganzen Rookies die Bird-Rechte halten. Das heißt, sie könnten schon, müssen halt dann ziemlich viele Trikots verkaufen, um die Luxussteuer wieder reinzuholen.
Aber also auch, um das einzuordnen, mehr Trikots verkaufen und mehr Luxussteuer zahlen als jemals irgendjemand.
Ja, genau. Also das wäre schon ein ziemliches Extrem. Also von daher müssen sie wahrscheinlich schon so ein bisschen ausfühlen, auch so wie du sagst, einfach so sich die Saison anschauen, wer passt mit wem und wen wollen wir unbedingt halten. Und Horford hat ja auch kommenden Sommer eine Player-Option dann. Ja. Die läuft allerdings über 30 Millionen, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er die zieht.
Kommt ziemlich noch, sicher, ja.
Es sei denn natürlich, er wird auf einmal Fokus der Offense und Defensive Player of the Year und könnte nochmal einen 5-Jahres-Max-Vertrag irgendwo anders unterschreiben. Vielleicht wird er dann schwach.
Oder er und Rozier und künftiger Pick werden für Anthony Davis getradet oder so. Don't rule it out. Danny Ainge ist wachsam.
Ja, Danny Ainge ist wachsam. Er hat ja auch noch diesen Pick, ne?
Ja.
Den er eventuell mit traden könnte. Ja, also das ist natürlich, also, und da, das ist wahrscheinlich der Punkt. Also das Team ist, deswegen finde ich das so, eigentlich so die Leistung von Danny Ainge so beeindruckend, weil er es irgendwie geschafft hat, ein unglaublich gutes Team zusammenzustellen, das aber trotzdem noch nicht fertig ist und es ihm immer noch alle Möglichkeiten lässt, zu experimentieren und das Ganze nochmal zu verbessern oder halt eben auf diese Gehaltssituation, auf diese besondere zu reagieren. Ich meine, Hayward ist noch bis 2021 unter Vertrag, muss man jetzt auch mal sehen. Also ich meine, die Verletzung, keine Knieverletzung, aber was das jetzt mit ihm ausmacht. Also ich fand in der Preseason hat er schon wieder, also er hat relativ fit ausgesehen, aber musste natürlich so die Geschwindigkeit des Spiels braucht er wieder so ein bisschen. Ich glaube, aber das ist normal nach einem Jahr Pause. Aber da, ja gut, sie werden wahrscheinlich schon irgendwann Entscheidungen treffen müssen. Und vielleicht ist dann irgendwie die Entscheidung auch, dass man halt zwei Spiele abgibt und dann eben einen Davis holt zum Beispiel. Und dann halt mit einem Kyrie Davis plus Brown Tatum, einen von den beiden, dann irgendwie und mit Rollenspielern auffüllt das Ganze. Weißt du, was ich meine?
Tut mir leid, mir ist gerade der Sabber aus dem Mund gelaufen.
Ja, aber das ist ja diese Luxussituation. Nein, aber
also das ist tatsächlich, also das war sogar ein bisschen ernst gemeint. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt. Oder sagen wir mal zumindest die Spinnerei, die dahinter steckt, dass man das Boston, also wie du schon gesagt hast, das Team ist jetzt schon richtig geil. Es ist extrem tief. Es ist aber auch nach wie vor immer noch wirklich besser positioniert als wahrscheinlich alle anderen Teams, um den Superstar-Trades einzufädeln, weil halt einfach so viele, einerseits hast du halt immer noch so viele junge Talente, die günstig sind und extra Picks und mittlerweile irgendwie Gehälter, mit denen man halt fast jeden Deal irgendwie funktionieren lassen könnte.
Ja, eben genau, die Gehaltsstruktur kommt ja auch noch dazu, dass du dann irgendwie einen wie Smart im 13-Millionen-Bereich hast, dass du dann halt die ganz oben hast, die weiter unten, also dass du da immer, dass du alles irgendwie ganz gut auffüllen kannst. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe deinen Artikel heute gelesen, du hast ja heute auch die passt ja wunderbar, die Celtics, Off-Season-Review quasi veröffentlicht auf Spox. Da hast du auch geschrieben, ja, der Vertrag von Smart sei jetzt solide. Also sei jetzt nicht überragend, aber sei solide. Und jetzt mal, ich will jetzt gar nicht nur auf Smart gehen, sondern allgemein, man hört eigentlich bei fast jeder Vertragsunterschrift so, ja, boah, der kriegt zu viel, der kriegt zu viel, der kriegt zu viel. Und dann frage ich mich immer, was wäre denn ein guter Vertrag für einen Rollenspieler? Weißt du, wie ich meine? Also, weil man sagt ja immer so für einen... Ich habe so das Gefühl, alles, was unter Superstar ist, ist eigentlich überbezahlt in der NBA. Was man so, also was man so hört, was man so mitbekommt an Kommentaren. Gibt es da irgendeinen Grund dafür oder siehst du es ähnlich oder habe ich da irgendwie eine falsche Wahrnehmung?
Finde ich schwierig. Also ich finde, es gibt schon auch nach wie vor Verträge, die jetzt keine Minimal-Deals sind, wo man sagen kann, das ist ein super Value. Also über PJ Tucker haben wir vorhin kurz gesprochen. Ich habe jetzt nicht genau die Zahl im Kopf, aber... Das ist 8 oder so kriegt er, glaube ich, im Jahr. Das ist ein super Value. Ja, natürlich ist grundsätzlich so, dass man häufig kritisiert, aber also gerade bei Smart wollte ich damit tatsächlich auch ausdrücken, dass ich den okay finde. Mhm. Also, und dass man bei ihm halt irgendwie wirklich über die letzten 2 Jahre überlegt hatte, wie viel ist so ein Spieler eigentlich wert?
Ja, genau.
Der kein Scheunentor trifft, der andererseits aber diesen Hang dazu hat, immer das wichtigste Play irgendwie zu liefern und verteidigen kann, wie nicht viele andere, dazu floppt und frustriert und alles mögliche. Also Marcus Smart ist einfach ein komplett merkwürdiger Spieler. Da haben wir halt irgendwie ewig rumgerätselt. Und also 15, 16 oder sowas in der Richtung hätte ich bei einem Team, was eh schon sehr, sehr viel Geld bezahlt, für zu viel gehalten. 9 oder 10 oder so wäre super gewesen. Und das ist halt ordentlich, ist solide.
Okay. Nee, weil ich habe dann manchmal so, also ich war jetzt gar nicht so nur auf das, da kam es mir jetzt nur wieder vor, weil ich mir dachte, oder da kam es bei mir jetzt nur wieder auf, weil ich bei dem Smarty dachte, ja passt, also wie du ja auch sagst, aber einfach so oft, ja, das ist ein schlechter Vertrag und das ist ein schlechter Vertrag und es ist immer nur, alles ist irgendwie, Ich habe so das Gefühl, alles ist irgendwie ein schlechter Vertrag. Und irgendwie, ja, scheint es ja irgendwie, scheint ja so bezahlt zu werden. Ich weiß auch nicht, also wie gesagt, ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch auf Erden, der den Levine-Vertrag zwar nicht gut findet, aber immer noch nicht, ich sehe das Desaströse irgendwie immer noch nicht. Vielleicht habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas vor den Augen. Aber ja, also ich finde manchmal, wir urteilen da irgendwie zu schnell drüber oder zu einseitig über Verträge. Aber,
ja, das mag schon stimmen. Also einfach, aber ich meine, du tust ja wenigstens schon jetzt alles dafür, wie ich sehe, den Levine-Vertrag zu refinanzieren. Von daher ist ja alles gut.
Na, absolut, absolut. Ich kaufe nur noch im Bulls-Fanshop ein jetzt. Auch Unterhosen.
Disturbing, aber danke.
Ja, wir sind doch ehrlich, oder? Wir wollen doch authentisch rüberkommen. Dann müssen wir ja auch solche Geschichten. Celtics. Es gibt ja nicht wenige, die mittlerweile sagen, Championship ist drin dieses Jahr. Glaubst du, sie können die Warriors gefährlich werden?
Ist für mich ehrlich gesagt zu früh, das zu sagen. Irgendwie sehe ich das Potenzial dafür schon. Andererseits, also die Warriors haben einerseits mehr Kontinuität und andererseits jetzt diesen neuen Impuls dann mit Boogie mit drin. Sie haben immer noch das deutlich größere Top-Level-Talent. Also das darf man auch nicht vergessen. Sie sind jetzt nicht mehr so tief. Ich würde sagen, dass die Celtics auf jeden Fall das tiefere Team sind im Vergleich. Aber in der Spitze, Boston hat keinen Spieler, der so gut ist wie Steph Curry, hat schon gar keinen Spieler, der so gut ist wie Kevin Durant. Was mich bei den Warriors aktuell ein kleines bisschen vielleicht besorgt, ist, dass Green jetzt schon zum wiederholten Mal so ein bisschen Rückenprobleme hat. Und ich glaube, wenn diese Personalie irgendwann, also wenn Green nicht mehr der Verteidiger ist, der alles zusammenhalten kann, wie er das über die letzten Jahre halt wirklich ziemlich unvergleichlich gemacht hat, wenn das irgendwann wegfällt, dann sehe ich die Warriors schon eher als verletzlich an und dann könnte es sogar diese Saison schon klappen. Aber bevor sie irgendwie mit dieser neuen Besetzung überhaupt ein komplettes Regular-Season-Spiel absolviert haben, wäre mir das auf jeden Fall noch zu früh, um zu sagen, dass Boston sie wirklich angreifen kann. Also das spielerische Potenzial sehe ich, aber wer weiß. Also vielleicht funktioniert es ja viel schlechter, als wir uns das alle vorstellen. Und klar, möglich. Vielleicht kommen sie auch gar nicht erst in die Finals. Ich meine, da gibt es auch noch andere recht gute Teams im Osten und so. Und deswegen ist mir das jetzt noch zu früh. Ja. Bis auf Weiteres sind die Warriors halt für mich sowieso noch in ihrer eigenen Kategorie.
Sehe ich auch so. Wobei ich, aber jetzt, wenn wir einfach mal, klar, wir können jetzt nur vom Potenzial ausgehen, aber so, oder sagen wir mal so, vom Matchup her sehe ich die Celtics eigentlich gut aufgestellt. Wenn jetzt einfach mal so, also das ist einfach dieses, wie du auch schon gesagt hast, diese Switchability, die auch unterschiedlichen Offensivwaffen, auch dahinter noch ein Coach, der das auch einzusetzen weiß, denke ich, dessen System es wahrscheinlich auch den Warriors oder dem Gegner generell schwerer machen wird, sich auf gewisse Dinge einzustellen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da bis zu den Playoffs da irgendwas gefunden haben könnten. Also wenn es, wie gesagt, wenn es dann alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, was den Warriors am Ende Probleme bereiten könnte. Wie gesagt, aber auch wenn sie überhaupt in die Finals kommen, weil die Raptors sollte man definitiv nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich bin ja bei Kawhi immer noch so im Abwartemodus, ob er wirklich direkt oder im Laufe der Saison wieder an seine alte Stärke anknüpft. Aber die Möglichkeiten in Toronto sind natürlich ja fast genauso vielfältig wie in Boston eigentlich mittlerweile. Wenn auch das in meinen Augen das Talent in der Breite vielleicht in Boston ein bisschen größer ist als in Toronto, aber ist jetzt meine Meinung, aber dafür hat vielleicht Toronto einen besseren Spieler. Aber ich denke schon, dass die beiden, und jetzt, wenn wir jetzt bei den Celtics sind, dass die Celtics zumindest ein Setup haben, mit dem sie den Warriors in der Theorie gefährlich werden können. Und dass bei den Warriors auch sehr, sehr viel passen muss, damit es funktioniert gegen die Celtics. Vorausgesetzt, ja, alles funktioniert.
Also ich glaube auch, also gerade über die letzten Jahre auch in der Regular Season, wo man mal bei den Warriors dazu sagen muss, die nehmen die so ernst wie die Preseason mittlerweile, aber über die ganzen letzten Jahre hat sich Boston ja auch ohne so ein tiefes Team wie jetzt zu haben, immer gut verkauft gegen Golden State. Also ja. Ich glaube sogar seit Kerr da ist Boston sogar das einzige Team mit einer positiven Bilanz während der Regular Season gegen Golden State. Muss mich dann irgendjemand korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich hätte das mal so gelesen. Und also Stevens ist einfach jemand, der defensiv hat, der dann schon einfach auch gute Ideen, wie man gewisse Stärken nehmen kann. Der guckt wahrscheinlich mehr Videos als alle anderen, außer Tom Thibodeau, der nebenher dann noch auf einem Blog seine Trade-Szenarien aufmalt. Nee, also ich glaube schon, dass Boston vielleicht sogar der größte Herausforderer nächste Saison sein kann für Golden State. Aber es ist halt einfach alles noch ein bisschen früh.
Deswegen, es ist noch viel Theorie.
Ja.
Nee, muss man auch mal abwarten. Also was ich bei den Celtics aber so cool finde, also nochmal um auf die Ausgangsposition zurückzukommen, dass sie eine Basis geschaffen haben, ein Fundament geschaffen haben, auf dem sie das Team permanent entwickeln können. Also theoretisch, wenn sie es jetzt gut anstellen, steht dann auch nicht so schnell so ein Einbruch oder so ein Rebuild an, sondern sie können diese Identität und Kultur entwickeln und können da immer wieder neue Spieler punktuell dazu holen, die diese Kultur dann wieder verinnerlichen, die alten Spieler geben die dann weiter und du kannst die Qualität so relativ, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, über einen langen Zeitraum hochhalten. Durch diese ganzen Assets, die du gesammelt hast und auch durch die Charaktere, die du versammelt hast. Und ich glaube, ich finde es schon beeindruckend, das zu sehen. Also auch, wie schnell das gegangen ist.
Absolut. Also mit dem Ausgangspunkt von diesem Brooklyn-Trade damals, der halt wirklich ein Meisterwerk von Picasso war in der Trade-Geschichte von Danny Ainge, aber auch so viele Moves danach noch. Also,
aber auch eine glückliche Fügung, muss man sagen. Also, dass der Deal natürlich so durchgeht und dass es alles dann so, also dass es so passiert, auch wie es passiert ist.
Natürlich, eine absolut glückliche Fügung, aber also die brauchst du auch in dem Fall. Und Ainge hat schon echt krass viel richtig gemacht über die letzten Jahre. Also,
ja, definitiv.
Du hast halt trotzdem nie Garantien, weil wer weiß, vielleicht hat Kyrie ab der nächsten Saison permanent immer Knieprobleme, muss immer viel aussetzen, keine Ahnung. Also er hat ja jetzt schon eine Vorgeschichte, muss man dazu sagen.
Und wobei, aber ja jetzt, letzte Saison war ja das Ding, dass sie diese Platte entfernen mussten, die für Irritationen gesorgt hat. Das heißt...
Ja, irgendwas ist halt immer gewesen,
ja, klar,
das meine ich eigentlich eher damit.
Ja, ja, gut, aber in der Theorie, ja gut, aber verletzungsanfällig war er schon immer.
Eben, das ist natürlich dann auch wieder ein gewisses Risiko, dem dann nächstes Jahr 5 Jahre Max zu geben, aber andererseits... Ainge hat halt echt sehr, sehr gut auf diese Situation hingearbeitet und es gibt immer noch weitere Picks, die er in irgendwelchen Deals den Leuten abgeschwindelt hat. Es gibt da noch einen Memphis-Pick. Ich glaube, einen Mavs-Pick auch noch irgendwie. Dazu hat man die eigenen. Also es ist schon einfach ziemlich beeindruckend, was der da so die letzten Jahre über zusammengebaut hat.
Ne, finde ich auch. Ich tippe jetzt einfach mal, dass da auch eine Meisterschaft irgendwann dabei rumkommen wird innerhalb der nächsten paar Jahre. Wo du weißt nie was, also Verletzungen weißt du nie, oder ob da nochmal irgendwie so ein Warriors 2.0 irgendwo entsteht, aber im Endeffekt sehe ich da sehr, sehr gute Chancen bei den Celtics.
Ich fände es nicht schlecht.
Also sagen wir so, die Celtics sind wahrscheinlich früher Meister als die Bulls. Da muss ich dir wahrscheinlich früher gerade
ein Jahr vorher. Oder ich meine, man trifft sich dann auf dem Weg dazu irgendwie in den Conference Finals.
Ja, einmal geht noch über Conference 7 Spiele
und nächstes Jahr seid ihr dann dran oder so.
Genau so. Und dann Lauri dann mit 45 im Schnitt durch die Playoffs und dann.
Absolut.
Läuft die Geschichte. Hast du noch was zu den Celtics?
Ich finde es tatsächlich erfrischend, dass Kyrie sich jetzt so offen positioniert hat, weil er ja schon auch jemand ist, der gerne ein bisschen provoziert, gerne ein bisschen...
Er sagt, was er denkt, ne?
Ja, oder teilweise auch er sagt, wo er denkt, dass es vielleicht andere Leute irritiert. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, was ihm Spaß macht. Und deswegen fand ich es jetzt erfrischend, dass er dieses ganze Thema halt nicht über die ganze Saison mitnehmen will, so von wegen, und geht er nach New York? Und wenn er dann... Keine Ahnung, wenn er gegen die Lakers spielt, so, oh, will Kyrie vielleicht doch wieder mit LeBron zusammenspielen?
Ja, aber Entschuldigung.
Dem also Quatsch sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ja, aber da musst du doch irgendwann mal einmal sagen, Freundin, nee. Also das ist doch, du musst doch nicht spekulieren, ob Kyrie zu den Lakers geht.
Natürlich nicht, aber es passiert ja trotzdem.
Ja, aber das ist einfach, das ist
der wurde immer bei diesen Auflistungen so, nächstes Jahr haben die Lakers immer noch Geld für weitere Free Agents, da kam immer Kyrie Irving vor, obwohl das totaler Blödsinn ist. Aber deswegen finde ich das halt super, dass er jetzt einfach gesagt hat, nö, ich bleib hier. Also wenn die mich behalten wollen. Wahrscheinlich tradet ihn Danny Ainge morgen.
Hab ich auch schon gedacht. So, für Davis. Er rekrutiert Davis, aber wird dann für Davis getradet.
Ja.
Nee, aber ich find's auch sehr, sehr angenehm, dass er da irgendwie für klare Verhältnisse sorgt und endlich mal halt diese ganzen Sachen nicht so am Köcheln hält und sich auch nicht selber irgendwie so dieses Ding, ich möchte mir alle Türen ein bisschen offen halten, ein bisschen gucken. Gut, vielleicht am Ende ist nur Strategie und er will jeden so richtig vor den Kopf stoßen, indem er dann woanders hingeht im Sommer.
Wechselt nach Europa.
Zum Beispiel. Nach Bamberg.
oder er dreht nur noch irgendwelche schlechten Kinderfilme, wer weiß.
Alles hast du mittlerweile gesehen? Eigentlich. Nee. Ich auch nicht.
Ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern.
Ich will schon sehen.
Ja?
Irgendwie. Ja, also ich habe da so ein gewisses Interesse habe ich da irgendwie dran.
Ja, musst du mal berichten. Also bisher kann ich es mir irgendwie noch nicht vorstellen.
Egal, ich fürchte, wie er war, ich werde dir vorschwärmen. Egal wie er war, ich werde dir vorschwärmen. Ja, nee, aber ich finde auch, das ist irgendwie eine angenehme Situation. Aber wie du auch sagst, ich finde es halt schade, dass trotzdem viel spekuliert werden wird. Und wenn er dann einmal, dann kommt er einmal, weiß ich nicht, dann guckt er Hayward einmal komisch an oder ärgert sich dann einmal auf dem Feld, also geht er doch irgendwo hin.
Ja.
Oh. Zum Wohl.
Das war jetzt ehrlich gesagt lauter, als ich gesagt
habe. Ja, aber so ein kleiner Schluck zwischendrin muss auch mal sein.
Ja, die Hydration ist wichtig.
Soll ich die kurze Pause nutzen, um direkt zum Schuh der Woche zu kommen, auf den du dich ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit freust?
Absolut.
Weil jetzt sind wir wirklich mit den Celtics durch, oder?
Ich würde sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, bis zur Meisterschaft. Der Schuh der Woche kommt, also er wurde diese Woche mal nicht auf dem Court getragen, er wurde nicht im Spiel getragen, aber ich konnte einfach nicht anders. Kevin Durant. besser bekannt als Liebling der Massen. war ja kürzlich wieder, letzte Woche wieder in Seattle zu Gast, wo er seine Karriere gestartet hat bei den Sonics, bevor die dann Richtung OKC abgehauen sind. Was wir, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, in einer der Division-Folgen haben wir auf jeden Fall die Geschichte nochmal ganz kurz beleuchtet, einen kleinen Rückblick gegeben, weil die Thunder 10-Jähriges hatten in OKC. Auf jeden Fall waren die Warriors, haben gegen die Kings gespielt in Seattle und Kevin Durant hat das Ganze genutzt, um so ein bisschen seine Liebe zu Seattle Ausdruck zu verleihen. Er kam aufs Feld in einem Sean Kemp Trikot, was ich schon eine ziemlich coole Aktion fand. Mhm. Auch in diesem geil mit diesem Space Needle Aufdruck vorne. Das waren so diese Mid-End-90er Trikots, wo sie auf einmal dazu übergegangen sind, von Schriftzügen zu ziemlich bunten Symbolen auf den Trikots zu packen. War auf jeden Fall, war eine wilde Zeit. Und den passenden Schuh dazu hatte Durant tatsächlich auch vor dem Spiel, aber leider nur. Und es war ein Nike Cortez. Und der Nike Cortez ist ja so eigentlich der legendärste Schuh von Nike, weil es war der erste Schuh, den Nike rausgebracht hat. Es war quasi der Schuh, der Nike groß gemacht hat in den 70ern. Den haben sie zu den Olympischen Spielen 72 rausgebracht damals. Diesmal wurde er extra für Kevin Durants Auftritt in Seattle von Nike-Designer Ben Kirsch designt, der wiederum selbst aus Seattle stammt und dem Ganzen so einen Sonics-Anstrich verliehen hat. Also Durant hatte zwei Paar, ein grün-weißes, gefällt dir ja auch sehr gut, die Farbkombination. Dazu ein schwarz-grün-weißes und hatte hinten groß an der Ferse das alte Sonics-Logo, also mit der Silhouette der Skyline plus dann den Basketball dahinter. Dann drüber links KD, rechts die 35. Und auf der Zunge, auch sehr cool, stand 1967, also Gründungsjahr der Sonics, bis Unendlichkeit, also Unendlichkeitszeichen, also Forever Sonics und so. Und innen nochmal das Sonics-Logo. Und also erstens finde ich, sahen die tatsächlich ziemlich gut aus. Und zweitens, glaube ich, hat dieser Podcast sehr, sehr viel Liebe für die Sonics übrig. Deswegen war der Schuh der Woche dieses Mal irgendwie auch eindeutig.
Unterschreibe ich voll. Auch einerseits ein cooler Mittelfinger an die Besitzer von OKC. Also natürlich nicht an die Fans, sondern an die Besitzer, die das damals doch eher shady umgezogen haben.
Minimal.
Ja. Und abgesehen davon, das ist halt, also wo du schon gesagt hast, Liebling der Massen und so, das ist genau der Move, mit dem Durant irgendwann wieder beliebt wird. Ich hoffe, es wäre cool, wenn das relativ bald passiert, wenn Seattle wieder eine Franchise bekommt und Durant halt sagt, jupp, bin ich dabei. Ich unterschreibe morgen bei euch, selbst wenn sie dann nicht irgendwie Supersonics heißen dürfen, wobei ich schon davon ausgehen würde, dass sie das wahrscheinlich dürfen.
Alles andere kann gar nicht funktionieren eigentlich.
Eigentlich nicht.
Und Seattle Beavers oder so wäre nichts.
Das fände ich halt irgendwie total geil, wenn er irgendwann tatsächlich in Seattle spielt und so diese Franchise, die ja echt cool war und wo es einfach nur verdammt schade ist, dass es sie nicht mehr gibt, wenn die dann durch KD quasi direkt wieder relevant wird. Das hätte schon was.
Das hätte definitiv was. Aber da müssen sie sich beeilen. Ich habe letztens gelesen, dass es noch ein bisschen dauern könnte mit einer neuen Franchise. Ich glaube 2025 oder so? Oder?
Ja, das wäre halt ärgerlich, weil diese Chance mit ihm ist, glaube ich, einigermaßen real. Von daher, es wäre cool, wenn es vorher passiert. Zumal er ja gesagt hat, dass er sich sogar vorstellen kann, irgendwie mit 35 schon aufzuhören. Und das wäre natürlich dann etwas schwierig, ist jetzt gerade 30 geworden.
Geben. Ja, genau, 5 Jahre noch. Ja, ich finde auch irgendwie, jeder will doch diese Franchise.
Ja.
Das ist so ein schönes Schlusswort eigentlich. Nochmal einmal ein Plädoyer für die Sonics, für Seattle und damit war es das für diese. Das hast du jetzt gesagt. Damit war es das für die Woche. Wir sind durch, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann erzählt es natürlich gern weiter und hinterlasst uns auch sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Ich weiß, ich sage das jede Woche aufs Neue. Ich tue das aber wirklich nur, weil es uns tatsächlich echt was bringt, wenn ihr das macht. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen. Schreibt uns, wie es manche schon öfter getan haben, schreibt uns einfach an, schreibt uns Mails, schreibt es auf Facebook, schreibt uns über Twitter an, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, auch Kritik. Jederzeit gerne, freuen wir uns immer. Und ansonsten, ja, wartet mal ab, was nächste Woche so kommt. Wir wissen es auch noch nicht. Freuen uns aber drauf, wir freuen uns auf die neue Saison, schaut noch ein bisschen Preseason und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wir würden uns saumäßig freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören würden. In diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen.